Most people want to be cajillionaires. That's the dream.
Ich wär so gern Cajillionär.
Dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Cajillionär.
Cajillionen schwer.
Ich wäre so gerne Cajillionär.
Ja, das sind die Töne unserer Jugend. Zumindest, wenn man ab und zu mal Viva laufen hatte oder
Bravo-Hits. Ich habe gehört, dass ältere Menschen diese Hits gehört haben.
Ja, also gut für Sie, denn diese älteren Menschen, also namentlich wir beide, hören dann auch diesen Podcast und müssen nicht erst Shazam an ihre Boxen halten, um ja, herauszufinden, was wir hier gerade gesungen haben. Aber es geht ja hier darum, jetzt herauszufinden, ob Cajillionaire, der Kinofilm, der gerade bei uns anläuft, der auch bei Sundance übrigens im Januar lief und den ich da von der Beschreibung und den Bildern, die man vorher sehen konnte, die Setfotos und so weiter, die sie da schon irgendwie parat hatten, der hatte mich mega interessiert und ich hatte den immer wieder aufgeschrieben, könnten wir morgen gucken, hoffentlich klappt's, aber es hat dann zeitlich sich nie ergeben, dass das gepasst hat von den Screenings her. Und da wir, das ist eigentlich das einzige Gute an Corona, auch wenn alles andere gerade für die Kinos auch irgendwie scheiße läuft, so gut wie jeder interessante Sundance oder sonstige Festivalfilm kommt halt jetzt raus. Also jede Woche ein neuer. Hätte man sich mal gewünscht ohne Pandemie, wäre ja auch möglich gewesen. Kaffeemann. Hallo Kaffeemann, herzlich willkommen. Was passiert? Was ist da unten los?
Cajillionaire.
Ja.
Der dritte Film von Miranda July. Julie July. Sie ist ihres Zeichens Performance-Künstlerin und Short-Story-Schreiberin und jetzt auch seit einigen Jahren Regisseurin. Der erste Film von ihr, wie hieß der nochmal?
Ich versuche mich gerade zu erinnern. You and Me and Everyone We Know oder sowas?
Hat bei Sundance, glaube ich, das Cannes-Äquivalent von Un Certain Regard gewonnen. In Cannes dann irgendwie Un Certain Regard Kamerapreis gewonnen. Schlug auf jeden Fall ein wie eine Bombe. Und jetzt nun der dritte Film von ihr. Ich kannte sie persönlich noch nicht. Ich habe die anderen Filme auch noch nicht gesehen. Aber du hattest gesagt, dass der erste Film, den hattest du auf jeden Fall auch schon auf dem Radar vor einigen Jahren.
Ja, war, ist auf jeden Fall oft erwähnt worden, gerade halt in Reviews von anderen Filmen, so als Vergleich quasi. Und ich bin nur gerade verblüfft, weil ich es nochmal nachgeguckt habe, dass ich tatsächlich den Titel auch richtig parat hatte. Nicht zu verwechseln mit Me, You and Dupree. Aber ja, also ich glaube, sie war auch mal zu der Zeit, also kurz nach dem Film, in diesen typischen von den bekannten Hollywood-Industry-Trade Magazin Number One auf der Young Directors to Watch und Upcoming Stars aus der Indie-Szene sozusagen Listen. Da war sie schon so ein Hotshot-Newcomer. Aber dennoch hat sie jetzt auch nicht irgendwie von da an diesen typischen Weg genommen, irgendwann dann so ein Studio-Blockbuster zu machen oder irgendwie sowas, was jetzt im Mainstream so ein typisches Ding ist, wo man dann so aus der Indie-Szene so raushüpft, sondern sie ist eigentlich voll da geblieben. Und Cajillionaire ist halt auch, und auch total positiv gemeint, obwohl da einige doch bekanntere Gesichter natürlich die Hauptrollen spielen, es ist durch und durch ein Indie-Film.
In den Hauptrollen Richard Jenkins, Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez, bekannt aus Jane the Virgin zum Beispiel, also könnte US-Amerikanern, ist sie sehr bekannt.
Evan Rachel Wood natürlich den meisten Zuhörern wahrscheinlich durch Westworld bekannt, wo sie ja Dolores spielt und die absolute Hauptfigur ist, aber auch halt in vielen Filmen vorher, die man auf jeden Fall gesehen haben könnte. Auch wenn sie nie in irgendeiner Form diese A-List-Blockbuster-Schauspielerin war, aber sie ist halt auch schon seit locker einem Jahrzehnt in vielen Filmen, die man auf jeden Fall mitbekommen haben sollte, denke ich mal, gewesen.
Eigentlich haben wir mit diesem Film, werden alle, ist es ein Indie-Film oder nicht, Checkboxen abgehakt. Man hat eigentlich eine sehr, sehr gute Besetzung, ein Star-Cast eigentlich. Man hat eine quirky Story, also eine irrsinnige, aber doch warmherzige und surreale Zeitens Geschichte, die hier erzählt wird.
Achso, vor allem auch, was die Figuren angeht, dieses, sie sind durchgedreht, aber nicht auf diese unangenehme, hyperaktive Art, sondern auf diese liebevoll merkwürdige Art.
Also das Acting wird hier eigentlich so als stilistisches Mittel bedient und nicht großartig erklärt. Also Realismus ist gegeben, aber steht oft auch im Hintergrund.
Hm.
Auf jeden Fall sind alle diese, wenn wir sie jetzt mal klischeevoll so nennen, Indie-Checkboxen abgehakt. Auch wie der Film gefilmt ist, spielt in L.A. Und es geht hier um eine kleine Familie, Mutter, Vater und Tochter, die sich herausstellt, gar nicht so jung ist, wie sie erst einmal erscheint. Wir schätzen sie wahrscheinlich im Teenager-Alter ein.
Und da muss ich auch mal sagen, mir war völlig bewusst, dass Evan Rachel Wood, die Schauspielerin, schon viel älter ist, weil ich so weiß, wie lange ich sie schon in Filmen gesehen habe, über was für einen langen Zeitraum, und dass ich halt auch weiß, wie lange es her ist, dass ich sie als Anfang 20-Jährige in Filmen gesehen habe. Und trotzdem, obwohl ich das auch wusste, war ich mega verblüfft, dass sie wirklich auch total überzeugend so aussah, als wenn sie eher im Teenageralter in diesem Film ist. Und obwohl das natürlich auch, und das ist halt Teil der Handlung, in dem Film eigentlich älter sein soll, als sie wirkt. Aber da kommen wir, glaube ich, auch jetzt zu dem, wo du als nächstes hingekommen wärst. Es ist in dem Sinne eine Familie, die es zum Lifestyle durch und durch gemacht hat und die das auch wirklich... Ja, alles, woran sie denken quasi, ist durchzieht das Konzept. Sie sind Trickbetrüger in dem Sinne. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, wirklich Diebe oder irgendwie so Masterminds im Sinne von, die werden dadurch reich oder sie verfolgen damit den Ansatz eben super irgendwie, also so Ansehen zu haben oder irgendwelche Gesellschaftsschichten aufzusteigen, sich da rein zu mogeln und einfach Reichtum anzuhäufen.
Oder auch boshaft den Leuten zu schaden.
Genau. Es ist einfach nur ihre improvisierte Art in der Gesellschaft, gerade so zu überleben. Aber eigentlich sind sie völlig außen vor. Also sie leben halt wie Obdachlose, die so eine Art Unterkunft haben, die aber wirklich unter aller Sau ist, sozusagen, in diese sich aber auch einfach nur so reingaunern mit ihren Trickspielereien. Also, wenn man so sagt, es ist eine Trickbetrügerfamilie, geht man halt davon aus, sie bereichern sich und sie wollen Leute nur abzocken. Aber diese Motivation haben sie ja gar nicht.
Es geht hier, glaube ich, wirklich nur darum, ich würde gar nicht sagen, am Rande der normalen Society zu leben, sondern einfach, sie haben einen anderen Weg eingeschlagen, nicht durch tägliche Arbeit, sich nicht nur über Wasser zu halten und zu überleben, sondern einfach Geld zu machen, sondern in ihrem Fall, wie du gesagt hast, durch Trickbetrügerei, aber auch durch Sparfuchserei. Couponing kommt hier zum Beispiel auch ganz oft zum Einsatz. Also es reicht hier von kleinere Postpakete stehlen bis zu Scheckbetrügerei, aber auch bei Gewinnspielen teilzunehmen und dadurch einfach genug Geld zu verdienen, um am Ende des Monats mit der Miete aufzukommen, um in einem, ja, man kann sagen, in einem Industriebüro, in einem kleinen Industrieviertel, da seine kleine Bleibe aufgebaut zu haben und das irgendwie zu begleichen.
Genau, und eigentlich sind sie stetig unter Druck, an Geld zu kommen, einfach nur, um in ihren spartanischen Verhältnissen leben zu können und eben nicht irgendwie einfach nur Obdachlose zu sein. Wir erfahren im Laufe der Geschichte auch, dass die Eltern in dieser Familie auch irgendwie mit dem obdachlosen Milieu mal mehr zu tun haben, gehabt haben, bevor sie diese Tochter hatten. Und da kommen wir halt zum nächsten Punkt auch. Und darum geht's halt wirklich in dieser Geschichte. Diese Tochter, die halt von Evan Rachel Wood gespielt wird, ist, so wie die Eltern mit ihr umgehen, eigentlich mehr ein Werkzeug. Man hat nie das Gefühl, dass da groß Emotionen zwischen den Familienmitgliedern existieren, auch eigentlich zwischen den Eltern nicht, dass sie einfach nur wie ein Uhrwerk auf ihre sehr ja, quirky Art nur einen Mechanismus am Laufen halten, aber es ist alles, was man so, also sie agieren fast wie Roboter, um den Tag rumzukriegen und halt, wie gesagt, ihre spärliche Situation irgendwie möglich zu machen, aber sie sind nicht, sie haben keine intakte Familie in dem Sinne. Und die Tochter kannte es halt nie anders. Von den Eltern wissen wir es nicht genau, aber wir wissen von der Tochter, sie ist von Anfang an so aufgewachsen und ist, man will fast sagen, irgendwie so ein emotionaler Krüppel, der aber schon, also wo man merkt, ihr fehlt was. Also sie kann es nicht so ganz begreifen, was es ist. Sie ist immer unglücklich, aber sie kann halt auch nicht wissen, was ihr fehlt, weil sie es halt nie anders kannte, weil sie irgendwie nie richtig so Zuneigung oder Liebe oder mal Geburtstagsgeschenke und Feiern und sowas, all diese Sachen nie erlebt hat. Das hat nie existiert in ihrem Leben. Und der Film spielt halt jetzt die Handlung so aus, dass diese Familie auf eine weitere Person trifft, die da so reinkommt, die mitmachen will, die aber halt gerade für die Tochter plötzlich so ganz neue Erfahrungen, ganz neue Arten mit Situationen umzugehen mit reinbringt, die dieses vorher so festgefahrene Gefüge, was die Eltern ihr antrainiert haben, halt durcheinander bringen und es ist so, als wenn die Eltern, die sind schon in diesem Ding fest drin, die haben das ja auch so aufgebaut. Die Tochter erfährt gerade, dass es hinter dem Schattenspiel eigentlich noch eine andere Welt gibt und kann da erstmals hinterblicken. Und da entstehen natürlich durch Konflikte, die Handlung dieses Films ausmachen.
Du hattest erwähnt, dass der, oder als negativen Punkt sozusagen vielleicht etwas erwähnt, dass der Film doch seine Längen hatte, dass er vielleicht etwas kürzer sein könnte. Ich glaube, das liegt auch daran, dass das Event, das du gerade beschrieben hast, also der Katalysator quasi, dass eine vierte Person auf diese Familie hier trifft, relativ spät kommt und wir doch sehr oft erstmal gezeigt bekommen, wie diese Familie agiert, wie sie untereinander agieren. Das wird aber relativ schnell auch klar. Also in den ersten 10 Minuten, finde ich, war uns eigentlich klar, wer diese Menschen sind, wie sie sich am Leben erhalten und welche Probleme daraus entstehen. Und das Problem bei denen war ja jetzt, dass nicht genug Geld für die Miete aufgebracht werden konnte. Und dementsprechend hatte man jetzt einen neuen Versuch gestartet, durch Betrügerei an mehr Geld zu kommen. Und dadurch kommt dann das junge Mädchen oder auch Teenager, alter junge Frau, gespielt von Gina Rodriguez, hier ins Spiel und mischt das Ganze eigentlich dann komplett auf und mischt auch in Evan Rachel Woods Charakter ganz schön viel auf im Kopf.
Und Gina Rodriguez Figur hat an sich ein verhältnismäßig eher normales Leben und auch mit eigener Wohnung und allem drum und dran auch geregelte Verhältnisse, aber sie macht es ja tatsächlich, weil sie es cool findet, weil sie sagt ja auch im Film, sie mag die Ocean's 11, Ocean's 12 und so, diese ganzen Filme so gerne. Sie findet es einfach cool, so eine Trickbetrügerin zu sein und da mitzumachen. Und hat nicht diesen Druck im Hintergrund, es irgendwie machen zu müssen. Und auf der anderen Seite hat sie auch mehr Skrupel, gewisse Dinge zu tun, die halt für diese Familie, die es nicht anders kennt, ganz normal sind, wo sie sich nicht so einen Kopf drüber machen, dass sie da auch jemandem was wegnehmen oder dass sie alte Leute vor allem auch ausnutzen. Sie machen viel so, es ist zwar nicht die Enkeltricknummer, aber viel so Vergleichbares von, wie skrupellos man dafür eigentlich sein muss, aber sie selbst checken das auch gar nicht mehr, dass sie sich da so für verschiedene sehr alte Leute, die auch einsam sind, so anbieten, mit denen Zeit zu verbringen und damit die sich halt nicht so alleine fühlen. Aber in Wirklichkeit wird hintenrum dann so in denen ihrem Namen irgendwie ein Scheck geschrieben, den man sich dann da so aus dem Scheckbuch rausreißt oder halt andere Sachen, die wertvoll sind in der Wohnung, werden dann einfach so mitgehen lassen und all solche Geschichten. Andere Nummern, die sie machen, ist, sie klauen bei der Post dann irgendwelche Päckchen und gucken dann, was da drin ist und sind dann schon so raffiniert, dass sie auch Quittungen überall einfach so sammeln, mal so pauschal, falls man sie mal brauchen könnte, die so rumliegen. Und wenn sie dann zufällig einen Gegenstand klauen oder halt in so einem Paket drin haben, der zu einer Quittung passt, die man mal gefunden hat, dann wird dieser Gegenstand mit dieser Quittung, die von wo ganz woanders herkommt, dann umgetauscht, um das Geld zurückzukriegen. Und auf diesem Level bewegt sich das alles halt auch, wenn wir hier von Betrügereien reden. Und wir merken aber auch, finde ich, in dem Film sehr stark, dass man so eine Rollenverteilung hat. Der Vater ist das krude Brain, der sich diese ganzen verrückten Arten, Kleinbetrügerei zu machen, immer so ausdenkt. Die Tochter ist das Werkzeug, das meistens vorgeschickt wird, um die Sachen auszuführen und das da auch irgendwie so allen Befehlen gehorcht. Mir war aber nie ganz klar, was in dieser Konstellation die Rolle der Mutter ist.
Die Mutter kommt mir eigentlich so als bedingungslose Mittäterin vor.
Mhm.
Steht auf jeden Fall aber natürlich über der Tochter. Das wird auch am Anfang des Films relativ deutlich, als Evan Rachel Woods Charakter Old Dolio.
Old Dolio.
Warum sie diesen komischen Namen hat, dazu muss man dann schon noch den Film gucken. Evan Rachel Wood als Old Dolio würde eigentlich gerne mit ihrer Mutter, nachdem sie ein Gewinnspiel gewonnen hat, einen Ausflug nach New York machen, nur zu zweit. Und schnell wird aber klar, dass die Mutter eigentlich eher zum Vater hält und, wie du schon gesagt hast, die Tochter eigentlich hier zwar sie quasi gleichberechtigt dasteht, aber trotzdem immer wieder als das dritte Rad am Wagen, beziehungsweise nur als Werkzeug diese ganzen Operationen dient.
Sie hat sich quasi schon komplett auch damit abgefunden und der Sache so ergeben. Vielleicht ist ihre Funktion dann eben auch immer wieder, die Tochter im Zaum zu halten, wenn sie auf Ideen kommt, Sachen anders zu machen oder vielleicht mal in ein anderes Leben zu luken, was man noch so erleben könnte da draußen oder ob man wirklich immer nur diese Betrugsmaschen durchziehen muss. Und dann kommt noch dazu, dass sie ja auch, das ist auch schon ganz am Anfang des Films, auch so einen kleinen Nebenjob hat, Geld damit verdient, dass sie für eine schwangere Frau zu irgendwelchen Mutter-Vorsorge-Übungskursen und so weiter hingeht, um in ihrem Namen sich da die Zeit abzusitzen und ihr dann nachher zu sagen, was da einem beigebracht wurde, wie man eine gute Mutter wird und all das. Da lernt sie halt plötzlich auch ganz viel über diese Bindung, gerade so zwischen Mutter und Kind, und stellt fest, dass sie das nie selber hatte mit ihrer Mutter.
Zumindest hinterfragt sie ganz viel auf einmal.
Genau, und wird auch quasi psychologisch da so ein bisschen therapiert.
Beziehungsweise getriggert.
Genau, getriggert in solchen Rollenspielen, wo es eigentlich darum geht, dass man versteht, wie das eigene Kind denkt, aber in dem Moment versteht sie eigentlich, wie sie selber denkt. Und das fand ich ganz clever, weil gleichzeitig auch dieser Mechanismus erklärt wird, warum sie auch noch diese ganze lange Zeit, obwohl die Eltern so irgendwie kalt und oft auch arschig zu ihr sind und sie so ausnutzen, warum sie dennoch bei denen bleibt und sich dem Ganzen fügt. Und das wird halt auch halt ganz früh in dieser Szene des Films schon gesagt oder so symbolisch auch dargestellt mit diesem Baby, das, wenn man es statt in die Kinderkrippe zum Schlafen halt mit in sein Bett nimmt, das dann so von selbst auf dem Bauch hochklettert, um sich dann oben auf die Brust der Mutter zu legen, dass das halt so eine Art eingebauter, natürlicher, instinktiver Mechanismus ist, der aber auch abstirbt, wenn man das Kind eben nie auf seinen Bauch legt, sondern einfach immer in seine Krippe legt und alleine lässt. Dass dann sowohl bei der Mutter diese ganzen Mutterfunktionen bis hin zu wie viel Milch sie überhaupt gibt und wie lange, dass das alles zurückgefahren wird biologisch und gleichzeitig das Kind auch diese automatischen instinktiven Reflexe den Eltern oder gerade der Mutter gegenüber halt einfach abbaut und man die damit halt kaputt machen kann, wenn man es da nicht drauf achtet, ganz früh nach der Geburt diese Nähe zum Baby zu suchen. Und das wird halt so ganz beiläufig, da werden halt in einer Szene so mehrere Sachen einem erklärt als Hintergrund, die im Prinzip den ganzen Film über die Basis dieser Geschehnisse sind und warum sich auch die Figuren zueinander verhalten, wie sie sich verhalten.
Gina Rodriguez' Charakter hinterfragt ja auch an einem Punkt des Films, warum sie überhaupt bei den Eltern noch immer bleibt. Warum sie sich nicht einfach löst, weil sie doch sieht, dass sie da unglücklich ist. Und Evan Rachel Wood als Old Dolio sagt aber ganz trocken, weil sie meine Eltern sind. Da wird, glaube ich, auch ganz viel einfach beantwortet, warum Menschen in gewissen Situationen nicht einfach die Handbremse ziehen und sagen, ich möchte jetzt hier weg, ich möchte raus. Am Ende des Tages sind die Eltern ja trotzdem die Eltern. Und weil sie nichts anderes kennt, akzeptiert sie die Bedingungen so, wie sie sind und das Leben wird einfach weitergelebt.
Ich habe das halt auch von daher, weil der Film hat ja durchaus auch von der Grundprämisse her erstmal auf den ersten Blick Parallelen zu Parasite, wo ja auch diese ganze Familie so ein Scam-Business immer stärker aufzieht. Wo aber Parasite halt in diese Richtung geht, im Verlaufe des Films immer stärker in die Richtung Sozial- und Gesellschaftskritik zu gehen, ist dieser Film wirklich eigentlich gar nicht so sehr, auch wenn die Regisseurin, glaube ich, in Interviews gesagt hat, dass es auch ein Gedanke war, so Kapitalismuskritik und so. Aber das habe ich gar nicht so empfunden, sondern ich habe vielmehr immer diese dysfunktionale Familie gesehen, mit der emotional irgendwas nicht stimmt, die sich halt irgendwie über die Runden bringen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, muss man von der ersten Minute an sagen, die funktionieren als Menschen halt null, auch miteinander nicht. Und das ist auch kein Dasein, was irgendwie erstrebens- oder lebenswert ist. Also schon früh im Film war das halt mein Hauptgedanke, den ich im Kopf hatte. Und tatsächlich, ohne da jetzt auch irgendwas vorwegzunehmen oder genau zu erklären, was ich damit meine, habe ich dann das Gefühl gehabt, dass das Finale auch genau das als Kernaussage so unterstrichen hat. Gerade so dieses, lebt man nur, um irgendwie zu funktionieren? Oder muss es auch etwas Lebenswertes geben oder auch ein Gefühl davon, was das Leben überhaupt ausmacht und was das Leben überhaupt ist und dass das auch irgendwie Freude bereiten soll?
Ich muss gestehen, dass mir der Film doch, je mehr ich drüber nachdenke, ganz gut gefallen hat, gerade weil er diese doch sehr ernsten Themen wie missglückte Familiendynamik, schwere Erziehung, auch wahrscheinlich psychologische Probleme, die darauf basieren, die greift er auf, macht sie als Prämisse, macht sie zur Prämisse des Films, aber dann wird einfach mit den Folgen gespielt. Und es wird jetzt nie grundlegend hinterfragt, ist das richtig, ist es falsch? Und ich glaube, was du angesprochen hast, wenn man andere Reviews sich anhört oder Artikel über diesen Film liest oder auch Interviews mit der Regisseurin, wie du beschrieben hast, sich anguckt, da kann halt sehr viel hereininterpretiert werden, muss es aber nicht. Und ich glaube, es gibt halt verschiedene Ebenen, auf denen dieser Film funktioniert. Es haben ja auch viele Leute sehr oft gelacht. Ich fand den Film eher traurig, bizarr an manchen Stellen, lustig vielleicht, aber im Großen und Ganzen dann doch eher nicht deprimierend, aber er hat mich schon sehr viel nachdenken lassen, vor allem über diese Familiendynamik. Aber es kommt trotzdem verpackt in einem Paket, das ich so länger nicht gesehen habe. Ich frage mich gerade, ob die Zuhörer überhaupt greifen können, so wie wir darüber reden, wovon der Film handelt und worauf wir hinaus wollen. Während man den Film guckt, fragt man sich halt auch teilweise, wo möchte der Film jetzt eigentlich hin? Und er leiht sich da so ein paar Elemente von skurrilen Filmen, wie zum Beispiel Being Joe Malkovich, ja, also so Spike Jonze-Filme. Teilweise kommen Wes Anderson visuelle Elemente zu Hilfe.
Auch allein dadurch, dass gerade in den alten Wes Anderson-Filmen er immer diese Figuren hat, die auf so eine liebevolle Art völlig in ihrer eigenen Realität lebten und dann immer aber kollidiert sind mit der eigentlichen Realität für alle anderen. Und sich dann irgendwelche Flausen immer in den Kopf gesetzt haben und komplett nach diesen Flausen ihr Leben und ihre Handlungen ausrichten. Und für alle anderen von außen sieht es einfach nur super weird und ungewollt komisch aus. So. Der bescheuertste Banküberfall aller Zeiten und so Geschichten halt.
Es gibt ein tatsächliches und auch metaphorisches Beben, das den Film immer wieder begleitet.
Also Erdbeben.
Erdbeben, also ich deshalb meinte ich ein metaphorisches Beben, ja, weil es halt die einzelnen Charaktere schwer beschäftigt und auch teilweise aufweckt. Es gibt eine Szene, wo der Bildschirm dann auch mal ganz schwarz wird und man in die Tiefen des Weltraums entführt wird, während die Charaktere einen Dialog untereinander führen. Also der Film bedient sich verschiedener Elemente, zielt nicht ganz klar jetzt auf einen Genre ab. Also wie wir schon gesagt haben, es bewegt sich alles in diesem Indie-Filmraum. Aber trotzdem behält er seine Leichtigkeit. Und das hat mir, glaube ich, sehr gut gefallen. Also es gibt ernste Themen, die ja angesprochen werden. Aber trotzdem kommt am Ende diese Leichtigkeit herüber, die man vielleicht von Indie-Filmen sogar gewohnt ist.
Ich will unbedingt gleich nochmal kurz so einen super kleinen Spoiler-Teil machen, weil mir gerade ein paar Gedanken gekommen sind, die ich aber jetzt einfach nicht spoilerfrei so sagen kann. Ja, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich beim Gucken des Films mich nie gelangweilt habe und mich viele Sachen so beschäftigt haben während des Guckens. Und ich mir aber da noch nicht sicher war, ob ich den Film jetzt gut finde oder nicht. Und mir war er dann auch so ein bisschen zu lang, weil ich das Gefühl hatte, es gab viele Szenen, wo halt immer wieder nur so derselbe Punkt wiederholt wurde. Aber ich habe nicht so eine... Mir fehlten so die Highlights. Du hast es ja auch gerade schon gesagt. Ich glaube, wir haben den beide nicht als so eine Komödie gesehen, wo man jetzt einfach so viel lacht, obwohl er durchaus komische Momente hatte. Aber die Tragik oder so diese alles so umgebende auch Melancholie durch die, gerade Evan Rachel Wood als immer traurige Hauptfigur, das hat sich mehr in den Vordergrund gespielt als die witzigen Elemente, warum die so komische Sachen manchmal machen und sagen und so weiter. Und da habe ich dann halt eher den Vergleich gesucht zu so Wes Anderson-Filmen und da dachte ich mir dann so, boah, aber dafür ist mir das halt nicht genug Quirkiness. So, da fehlt mir dann irgendwie noch auch so dieses extra Liebevolle. Aber tatsächlich so gerade ein paar Stunden später habe ich dann wirklich den Film auch nochmal anders gesehen, habe den Schwerpunkt des Films anders gesehen und ich habe vor allem Evan Rachel Wood und ihre ganze Figur in dem Film, also die hat so stark nachgehallt, das ist wirklich auch nochmal ein paar Stunden nach dem Film mir klarer geworden, dass es doch irgendwie interessanter war und doch auch irgendwie uniker war, also einzigartiger, also dass es nicht wie was war, was ich schon tausendmal gesehen hatte. Aber dadurch, dass der Film dann nicht so krass plakativ immer auf die Scheiße haut, mal so übertrieben gesagt, das so zu überhöhen und auch so es einfach zu übertreiben mit all diesen Elementen, dadurch braucht er halt auch so ein bisschen seine Zeit, dass man ihn zu schätzen lernt, also so in dem Maße, wie ich es jetzt halt tue. Obwohl ich schon beim Gucken gut fand. Jetzt so bin ich fast schon so wieder so weit, boah, hätte ich Lust, den ein paar Monaten mir nochmal anzugucken, wenn er nochmal für zu Hause irgendwie bei Netflix oder sonst wo drin ist, würde ich mir wahrscheinlich nochmal schön gemütlich abends ansehen. Und es ist auch ein gemütlicher Film, das muss man auch noch dazu sagen. Eben weil dieses Hysterische und dieses Übertriebene, was man sonst in diesen Filmen hat mit quirky Characters, weil das ja fehlt. Und wir haben ja auch noch direkt nach dem Kinogang ist uns ja eingefallen, I'm Thinking of Ending Things als ein Beispiel für einen Film, der eben mit ein paar ähnlichen Ansätzen, gerade auch was diese dysfunktionale Familie, die Beziehung Kind-Eltern und so angeht, in so vergleichbaren Szenen so völlig in die Comedical, alles ist wie so ein bizarrer Albtraum und muss so 10-mal overacted sein, in diese Richtung gegangen ist. Und da ist Cajillionaire irgendwie so diese angenehme, ich traue mich auch mal die leisen Töne zu spielen, Geschichte.
Und trotzdem, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen, ist der Film am Ende des Tages kein Little Miss Sunshine. Da geht es auch eigentlich um eine Familiendynamik, um Probleme, die daraus entstehen und so weiter und so fort und bewegt sich ganz stark in diesem Indie-Film-Genre. Ich finde es gut, was du gesagt hast, dass der Film ein gemütlicher Film ist. Ich würde den Film jedem ans Herzen legen, der vielleicht nicht weiß, was er gerade gucken möchte, der gerne ein bisschen überrascht sein möchte. Jetzt kann man sich streiten. Normalerweise sind wir auch schon Fans von nicht plakativer Filmkunst, aber dann doch, wenn du gesagt hast, jemand so ein bisschen hier auf den Putz haut und auch mal ein bisschen was Schockierendes zeigt und einfach die Wellen höher schlagen. Hier schlagen die Wellen nicht hoch und trotzdem hat man am Ende ein doch sehr befriedigendes Gefühl, nachdem man den Film gesehen hat.
Ich glaube, meistens ist es ja so, dass wir gar nicht, bei Patrick aus Hürth ist es ja auch so, mit dem ich auch oft die Filmkritiken mache, der Geschmack geht eigentlich in alle Richtungen, aber dieses Gefühl, das passt auch gerade alles, das muss halt irgendwie da sein und häufig hat man das halt nicht, weil man das Gefühl hat, da wurde jetzt eine Idee oder etwas, was es woanders schon mal gab, auf Teufel komm raus in eine Filmrichtung gedrückt, weil halt der Regisseur das gerade cool fand oder weil da jemand was nachmachen wollte, was gerade populär ist oder so. Und dieser Film wäre zu jedem Zeitpunkt genau so geworden, wenn man ihn richtig gemacht hätte.
After this person. And clear.
Now.
Jetzt wollen wir nochmal ganz kurz für die Leute, die den Film schon gesehen haben oder denen es komplett egal ist, gespoilert zu werden, nur ein paar Sachen noch besprechen, weil ich mir da auch gar nicht sicher bin, wie du die gesehen hast. Und zwar ist mir wegen dem Erdbeben gerade eingefallen, dass es in L.A. häufiger Erdbeben gibt, weißt du ja, weil du ja selber da schon lange gewohnt hast. Das ist ja einfach so. Also das weiß man ja auch. Ich dachte mir halt nur gerade, und das wäre halt wirklich die diabolischste Lesart des Films. Ist das von den Eltern wie so eine Art Hypnose, was gewesen, was sie von Anfang an ganz berechnend dieser Tochter immer erzählt haben, dass da halt noch was Mythologisches hintersteckt, obwohl ihnen selber völlig bewusst war, dass es Bullshit ist, weil sie wussten, dass der Tag kommen würde, an dem sie sie verlassen wird und an dem sie aus dem Ganzen ausbrechen will und dass sie dann noch so diese letzte, wie so eine Religion, diese letzte Sache haben, wo sie wissen, da wird sie aber dann noch dran glauben und da können wir dann auch noch so den letzten Heist durchziehen, um zum Abschied so nochmal für uns was mitzunehmen und von ihr so gut es geht zu profitieren. Also das kam mir auch gerade erst bei der Besprechung. Jetzt gerade bin ich völlig davon überzeugt, dass es so ist. Weil das ja auch am Ende bei dem letzten Heist, wo sie und ihre neue Freundin da ja komplett ausrauben, dieses Erdbeben ja auch eine große Rolle spielte und sie das ja dann auch, als sie dann vor der Tür standen, hast du es auch erlebt, das war doch das Große, das muss es gewesen sein und so weiter. Das war halt so integriert in diesen letzten Plan sozusagen, als wenn das immer so ein Failsafe für sie gewesen wäre.
Das kann durchaus so sein. Mir ist die ganze Geschichte des Bebens auch erst jetzt bei der Besprechung, habe ich das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Ich finde es interessant, dass du das Beben aus der Sicht der Eltern siehst. Ich sehe das Beben halt eher wieder aus Sicht von Old Olio, von Evan Rachel Woods Charakter. Es ist ja in L.A. tatsächlich so, oder in Kalifornien, dass es ständig Beben gibt, kleinere Beben, größere Beben. 3-4 Mal im Jahr gibt es halt ein größeres Beben, was irgendwie alle merken, wo man nachts aufwacht. Oder wenn man halt draußen irgendwie ist, das auf jeden Fall am eigenen Leibe spürt. Und es ist immer ein sehr, sehr, sehr mulmiges Gefühl. Man kann es eigentlich niemandem beschreiben, der es selber nicht erlebt hat. Auch als ich das erste Mal erlebt habe, hat so richtig diese Panik eingesetzt. Also eine existenzielle Angst und Panik, die man so davor noch nicht kannte, weil man es einfach nicht, man weiß nicht, wie sich das anfühlt. Und man denkt, oh, hier stimmt etwas nicht. Und wenn man jetzt diese Beben, es gibt halt durch den Film durch 4-5 verschiedene kleinere Beben, die aber alle spüren. Und es gibt jetzt eine katalytische Beben, das Evan Rachel Wood und Gina Rodriguez als ihre Charaktere da durchleben. Und Evan Rachel Wood kommt wirklich verändert aus diesem Beben heraus. Und ob die Eltern das als Failsafe, um quasi sie noch irgendwie unter Kontrolle zu halten, eingebaut haben oder nicht, mag sein, aber ich glaube, hier spielt das Beben wirklich eher eine Rolle. Sie kommt ja auch sofort heraus, also die sind da in einem Bathroom, in einer Tankstellentoilette, im Dunkeln, kommen dann heraus und anscheinend, es war ja kein The Big One. Also alle warten immer auf dieses The Big One, wo wirklich, wie zum Beispiel im 93-94er Beben in Northridge halt unglaublich viele Strukturen und so weiter kaputt gegangen sind. Oder San Francisco in den 20ern, wo wirklich halb die ganze Stadt ausgelöscht wurde. Darauf wartet man ja, dass die San Andreas Spalte
ganz großes... Wollte ich gerade sagen, komplett großes, aufreißt, genau. Und The Rock dann mit dem Helikopter alle retten muss.
Genau.
Ja.
Und das war ja hier nicht der Fall. Also sie erwähnt immer wieder The Big One, durchlebt dann diese Transformation im Dunkeln, die dann doch auch eigentlich überraschend kommt für den Zuschauer. Man kauft es ihr aber ab, aber alle anderen, die sie draußen dann anspricht, sagen, also wenn sie fragt, war das, das war doch The Big One? Nein, nein, das, also ich glaube nicht, aber naja. Sie hat eine Transformation vollzogen, alle anderen Charaktere ja eigentlich nicht.
Für sie ist ja auch wie sich von der Sekte befreien fast schon, dass das Gehirn auch irgendwie den Schalter umlegen muss und dann so händeringend nach irgendwas sucht, wo man das mit rechtfertigen kann. Und da kam dann wahrscheinlich dieses Beben, was sie in der Situation auch mit der Dunkelheit dann so intensiver empfunden hat, so gerade recht, um damals sozusagen, okay, jetzt wird der Schalter umgelegt.
Genau, anders wäre dieser Befreiungsschlag wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, weil ihre neu gewonnene Freundin ja auch ständig versucht, sie eigentlich davon zu überzeugen, dass so, wie sie ihr Leben lebt und der Kontrolle der Eltern gar nicht möglich ist und nicht erstrebenswert ist. Aber es brauchte wahrscheinlich erstmal dieses, wie du aber richtig erwähnt hast, von Kind auf indoktriniertes Verhalten während eines Bebens, um sich irgendwie frei zu denken von diesem mentalen Gefängnis, was wahrscheinlich von ihren Eltern auferlegt wurde.
Diese ganzen Kleinigkeiten, diese Details, dass sie dann in diese Tankstelle geht und diese ganzen Sachen kaufen will und gar nicht auf die Idee kommt, das klauen zu wollen, Und dann, als sie feststellt, dass sie gar kein eigenes Geld besitzt, weil das ja auch wahrscheinlich nie der Fall war so richtig, legt sie es dann wieder zurück und geht halt dann raus zu ihrer Freundin. Und das ist halt nicht wahrscheinlich das, was sie gemacht hätte vorher. Und sie wird halt plötzlich mit dem normalen Verhalten normaler Menschen in der Gesellschaft nicht nur konfrontiert, sondern sie ist sofort plötzlich auch ein Teil davon und freut sich so darüber, das alles plötzlich kennenzulernen und aus dieser Sicht zu sehen, ich winde mich jetzt hier nicht mehr rum, sondern ich versuche das anzunehmen und mitzumachen.
Wenn wir schon so analytisch vorgehen, dann wäre, glaube ich, auch nochmal wichtig zu erwähnen, Achtung, wiederum Spoiler, dass Gina Rodriguez Charakter ja auf dieser Tankstellentoilette das erste Mal in der ersten Hälfte des Films, nachdem sie sich am Flughafen oder im Flugzeug getroffen haben, auf dieser Toilette verschwindet, das Licht kaputt ist, sie im Dunkeln sitzt, ihre Mutter aber anruft und man schnell feststellt, dass ihre Mutter im starken Kontrast zu Old Dolios, Evan Rachel Woods Eltern, eine komplette Helikoptermutter ist, ihr wirklich jeden nicht nur Wunsch erfüllt, sondern einfach sie betüttelt und bemuttert, wie es nur geht, so weit schon, dass es ihr halt überhaupt nicht mehr recht ist. Also man hat da dieses andere Extrem. Und ich glaube, es hat ja auch sehr großen Symbolcharakter, dass Gina Rodriguez Person mit Evan Rachel Wood dann zu dieser gleichen Raststätten-Toilette, Tankstellentoilette zurückkehren und Evan Rachel Wood als Odolio da eine gewisse Transformation erfährt. Interessant, wie wir jetzt eigentlich über diesen Film reden, als ob das irgendwie Mother oder irgendwelche schwer analytischen Filme hier wären. Aber wie gesagt, also dieser Film funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Man kann ihn als Feel Good oder auch einfach nur als gemütlichen Film gucken. Feel Good wäre wahrscheinlich zu viel gesagt, aber der Film hinterlässt ja eigentlich ein positives Gefühl. Auf der anderen Seite gibt es viele Interpretationsebenen, die, wie wir jetzt eigentlich merken, auch Spaß machen. Also
ich glaube, so kann so ein Film auch nur funktionieren, ohne einfach nur albern und belanglos zu sein. Es steckt ja überall auch eine erkennbare Logik drin. Und das gerade auch bei dem Vater als diesem Mastermind dieser anfänglichen Dreierkonstellationsfamilie, dass er ja auch in einigen Szenen deutlich sagt, er will am kapitalistischen System nicht teilnehmen. Da kommt noch dieses Cajillionär her, dass er sagt, jeder will nur Cajillionär werden, also einfach unfassbar reich, unvorstellbar reich. Jeder will den anderen von irgendwas abhängig machen und mit, sei es Zucker oder sonstigen Drogen dazu bringen, noch mehr Geld für die Produkte auszugeben und all solche Sachen. Und sie wollen da nicht teilnehmen. Eigentlich machen sie aber dasselbe Prinzip bei ihrer Tochter, um ihr System am Leben zu halten und um selber auch irgendwie überleben zu können. Also er ist genauso, er geht genauso raffiniert und perfide eigentlich vor, wie er das halt den Großkonzernen irgendwo vorwirft in dieser einen Szene.
Es sind somit ja eigentlich auch dieselben Opfer desselben Systems, wogegen sie eigentlich zu glauben anzukämpfen.
Völlig, völlig. Und er sagt dann auf der einen Seite als Begründung, warum sie nie so herzlich zu ihr waren und nicht mal so ein liebes Wort gesagt haben zu ihr oder diese Geburtstage gefeiert haben, all diese Sachen. Sie empfinden es halt nun mal auch einfach nicht so und sie wollen es nicht faken. Wenn, dann soll es so aus ihnen selbst rauskommen. Sie sind nicht diese Leute. Und diese Fake-Gesellschaft, das machen sie aber nicht mit. So was vorzugaukeln, was eigentlich gar nicht ist. Und ihr ganzes Leben besteht aber auf der anderen Seite, was diese Trickbetrügereien angeht, ja nur aus Fake. Also sie lügen und geben sich als andere Menschen aus und all diese Sachen. Das ist ja trotzdem, sie können dieser Prämisse nicht entfliehen. Sie machen das auf eine andere Art. Also das ist heuchlerisch in dem Sinne.
Es ist in diesem Sinne definitiv heuchlerisch. Auf der anderen Seite habe ich ihnen aber geglaubt, als sie gesagt haben, dass es ja nicht böswillig war, dass sie die typische Liebe, wie man es erwartet, einem Kind vielleicht zu schenken und die Zuneigung und die Wärme, dazu waren sie nicht imstande und wollten ihre Tochter quasi nicht anlügen. Es wird ja auch immer wieder erwähnt im Film, dass jeder monetäre Gewinn, also jeder Geldgewinn hier durch drei geteilt wird. Also sie wurde von Anfang an als
Geschäftspartnerin
in diesem Familienbusiness gesehen.
Also auch
und es wurde gerecht aufgeteilt. Also in ihren Gedanken, glaube ich, handeln sie gerecht, vor allem, weil sie ehrlich behandeln. Also eigentlich sind das ehrliche Menschen, was aber in starkem Kontrast steht, wie du gesagt hast, zu ihrem äußerlichen Verhalten, weil sie halt betrügen und belügen, um nicht an diesem System teilnehmen zu müssen.
Eigentlich ist es Wahnsinn.
Es ist kompletter Wahnsinn.
Und es ist auch auf eine Art für sie selbst aber, und das hast du gerade vollkommen richtig gesagt, für sie sich selbst aus ihrer Logik heraus rechtfertigt sich das alles und sie sind sich nicht bewusst, etwas Falsches zu tun. Sie glauben, dass es total alles gerechtfertigt ist und eigentlich die ehrlichere Art, Dinge zu tun. Sie machen es nicht aus Boshaftigkeit heraus und sehen das auch eher pragmatisch. Wir wissen ja am Ende, sie überlassen ihr ja immer noch von diesem gemeinsamen Coup mit dem Koffer ein Drittel der Summe auf Umwegen und holen sich das, wovon sie glauben, dass es ihnen zusteht. Das ist ja dann, das restliche Geld war ja aus dieser Koffersache. Sie akzeptieren, dass sie ihren eigenen Weg dann gehen will, haben das wahrscheinlich auch, glaube ich, immer gewusst, dass es irgendwann mal so kommen wird, auch wenn es lange gedauert hat. Was man anfänglich im Film befürchtet hat, dass sie nur ein Problem mit ihr persönlich haben und diese neue Gina Rodriguez viel besser finden und sich gewünscht hätten, sie wäre ihre Tochter, das hat sich ja dann auch gar nicht so rausgestellt. Also das ist ja in dem Sinne auch nur, sie war halt auch nur nützlich. Und dann haben sie eben mit ihr so geredet, dass sie möglichst gut mitmacht bei den ganzen Sachen. Und sie sind ja nicht am Ende mit ihr dann als neue Familie weitergezogen. Das hätte ich ganz schrecklich gefunden, wenn der Film darauf hinausgelaufen wäre.
We can only ever be how we are.
How did I fail?
This is the way the big one starts.
If you're lucky, you'll get crushed. And then you just die right then and there.
I'm Mr.
Und am Ende wissen wir, es ist alles nur geklaut.
Eyo, eyo.
Es ist alles gar nicht meine.
Es ist alles nur geklaut und gestohlen und gezogen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt.
Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt.